Als die Menschen den Mond eroberten, begann ich Schubladen leer zu räumen. Und ich schmierte mich von oben bis unten mit Sonnencreme voll, nagte an der Faust meines Vaters, krabbelte auf Mutters Schoß, zupfte an den Haaren meiner großen Schwester. Ich mische die Zeiten durcheinander, erinnere mich, glaube mich zu erinnern, suche nach Geschichten in den Gesichtern und Dingen und Landschaften vor mir. Ich sehe mich als Kleinkind in den Armen meiner Mutter, auf einem Dreirad, mit der Schwester oben auf der Rutschbahn, beim Füttern der Ziegen im Tierpark, auf dem Schlitten irgendwo in den Bergen. Ich lebte als Kind in einem eigenen kleinen Zimmer mit fleckiger Tapete, blau-weiß gesprenkeltem Spannteppich und orangem Lampenschirm. Als ich größer wurde, kam ein Pult aus dunklem Holzimitat dazu. Unser Einfamilienhaus stammte aus den 50er Jahren. Es lag am Rande eines Dorfes im schweizerischen Mittelland. Von den umliegenden Hügeln aus ließen sich bei klarer Sicht die Berge erspähen. Die nächste Kleinstadt war fast eine halbe Autostunde von uns entfernt. Man grüßte sich im Quartier, blieb einen Moment stehen, redete über das Wetter, über neue Nachbarn, über Schicksalsschläge von Bekannten, über die Leute im Fernsehen. Im Dorf gab es fast alles, was wir brauchten. Das Brot kauften wir in der Bäckerei an der Hauptstraße, das Fleisch beim Metzger nebenan, die Kleider im Modegeschäft oder an den Börsen des Frauenvereins. Und das Gemüse, den Reis und die Teigwaren bei Herrn Morgenthaler im Laden am anderen Ende des Dorfes, über dessen Eingangstür ein altes Schild hing, das in Schnörkelschrift mit Kolonialwaren angeschrieben war. Ein Wort, das ich damals noch nicht kannte und mich deshalb faszinierte. Einmal zeigte uns Mutter eine Kiwi, die sie beim Einkaufen geschenkt bekommen hatte. Sie streckte uns die fremde Frucht entgegen und sagte, genau so sähen Haseneier aus, wenn Hasen überhaupt Eier legen würden. Wir lachten und Mutter erklärte, Herr Morgenthaler habe ihr gesagt, Kiwis seien eigentlich Vögel, die nicht fliegen könnten. Dafür hätten sie ganz lange Schnäbel und sie lebten in Neuseeland auf einer Insel, die auf der anderen Seite der Erde liege. Ich zappelte mit den Beinen, wir bissen vorsichtig in eine Scheibe dieser Kiwi und verzogen unsere Gesichter. Als ich einmal meinen Primarschullehrer fragte, was das Wort Kolonialwaren bedeute, sagte er, es erinnere an ein dunkles Kapitel der Geschichte und er habe schon lange darum gebeten, diese Tafel zu entfernen. Dann redete er von Herrenmenschen, von Ausbeutung und Unterdrückung. Aber ich verstand nicht so recht, was er mir sagen wollte. Und in meine Faszination über das fremde Wort mischte sich ein stechendes Unbehagen. Dabei war Herr Morgenthaler nett. Er drückte Ruth und mir immer ein Bonbon in die Hand, zwinkerte uns zu, plauderte mit meiner Mutter, die mit ihm viel öfter lachte und mit klarer Stimme redete als mit Vater. Ich liebte es, sie so zu erleben, und ich betrachtete beim Warten die farbigen Packungen neben der Registrierkasse, zerbiss die Süßigkeit in meinem Mund und klebte die Rabattmarken, die mir Herr Morgenthaler feierlich überreicht hatte, ins Heft. Bis heute erinnere ich mich an den Geschmack des Leims auf der Zunge. Sonntags kochte meistens Vater das Mittagessen. Schweinebraten mit Kartoffelstock oder Cordon Bleu mit Kroketten. Dazu Salat und eine klare Suppe, die Ruth und mich jedes Mal zum Husten brachte, was wir aber zu unterdrücken hatten, wollten wir uns keine tadelnden Blicke einhandeln. Es kam jeweils vor, als müsste mein Kopf wie ein Ei von innen her aufbrechen, wenn ich die Luft anhielt, um einen nächsten Anfall zu vermeiden. Ich hasste diese Sonntagsmahlzeiten. Nicht nur wegen der Suppe, auch weil die Stimmung seltsam feierlich war, was bedeutete, dass wir Kinder vor allem still zu sein hatten. An allen anderen Tagen stand Mutter alleine in der Küche. Und im Gegensatz zu Vater mussten wir unseren Teller immer selber abräumen. Als die Frauen 1971 in der Schweiz das Stimm- und Wahlrecht erhielten, war ich 3 Jahre alt und ich glaube, Vater sagen zu hören, das sei prima, nun könne er mit doppelter Kraft an die Urne gehen. Ich sehe, wie meine Mutter dabei lächelte und sich die Hände an der Schürze trocknen wischte. Am Abend waren Ruth und ich meistens schon im Bett, wenn Vater von der Arbeit nach Hause kam. Während des Mittagessens durften wir nicht reden, solange die Radionachrichten liefen. Wenn wir es trotzdem wagten, schnauzte er uns an oder schickte uns mit einer Handbewegung vom Tisch. Er benutzte dabei auch Kraftausdrücke, aber uns war das Fluchen verboten und es gab weitere Wörter, die nicht laut ausgesprochen werden durften, weil sie Unglück brachten oder unanständig waren. Fast alle hatten mit schwierigen Themen wie Tod oder Politik oder dann mit gewissen Körperteilen zu tun, die während der ganzen Kindheit namenlos blieben. Wenn wir zu laut lachten oder zu übermütig spielten, streckte uns Vater seine Handflächen entgegen und zog die Augenbrauen hoch. Das genügte. Wir hielten inne, verstummten, verzogen uns ins Zimmer oder nach draußen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sich Vater und Mutter jemals vor unseren Augen einen Kuss gegeben oder sich bei einem Spaziergang bei den Händen gehalten hätten. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, sie bei ihren Vornamen anzusprechen, auch später nicht, als ich längst erwachsen geworden war. Ich habe nie erfahren, wie sich die beiden kennengelernt hatten. Ich fragte mich als Kind, wie sie gelebt hatten, bevor meine Schwester und ich zur Welt gekommen waren, ob sie sich überhaupt liebten und ihr eigenes Glück und das Glück der anderen für sie wichtig waren oder ob sie vielleicht gar nicht über solche Dinge nachdachten. Mutter weckte morgens meine Schwester und mich, indem sie singend in unsere Zimmer kam. Ein heller Morgen ohne Sorgen folgte der düsteren Nacht, bis Ruth sie bat, dies nicht mehr zu tun, was Mutter zu meinem Bedauern sofort akzeptierte. Danach hörte ich sie nur noch an Weihnachten singen oder wenn sie glaubte, alleine im Hause zu sein. Mutter war für die pünktlichen Mahlzeiten zuständig, für staubfreie Zimmer und gewaschene Kleider, für die Mithilfe bei den Hausaufgaben, für Ermahnungen und das Gebet am Bett, für ein Lächeln im richtigen Moment, ein freundliches Kneifen in die Wangen und zusammen mit dem Vater für die Planung der Ausflüge und Ferien. Für die Festtage und Familienfeiern toupierte Mutter ihre Haare hoch. Es roch jeweils im Badezimmer noch lange nach diesem Spray aus der weiß-violetten Dose. Ein Geruch, den ich nicht besonders mochte, ihn aber trotzdem gerne aufsog, weil er mir einen leichten Schwindel bereitete. Im Laufe meiner Kindheit waren Mutters Frisuren immer kürzer geworden, bis der Nacken frei lag und die Stirnfransen knapp über die Augenbrauen reichten. Einmal trat ich ins Bad und sah, wie sie sich mit einer Art Hobel die Hornhaut von den Fußsohlen entfernte. Ich glaubte, es sei das gleiche Küchengerät, mit dem Vater jeweils Rondellen vom Hartkäse schnitt. Und ich weigerte mich von da weg, diese Röllchen noch zu essen, obwohl ich sie immer gemocht hatte. In der Gegenwart von Vater hörten wir Mutter weniger und leiser als sonst reden. Wenn sie mir etwas einschärfen wollte, hielt sie mich mit beiden Händen an den Schultern fest und drückte mir nach den letzten Worten einen Kuss auf die Stirn. Geh jetzt in dein Zimmer, Dominik, und halte dich ein Weilchen still. Krieg, Hunger, Leiden und Tod kannte ich nur aus dem Radio und dem Fernseher, der sich in der dunkelbraunen Wohnwand auf einem Brett mit Rollen zwischen den Schränken ein- und ausfahren ließ. Es waren Paul Spahn, Leon Huber und die gesichts- und namenlosen Stimmen der Mittagsnachrichten, die uns das Böse ins Haus brachten. Vater sagte oft, wir müssten dankbar sein, hier und nicht irgendwo im Ausland zu leben. Eine Aussage, mit der ich als Kind nicht viel anzufangen vermochte. Weshalb sollte ich woanders als in unserem Dorf im Haus meiner Eltern wohnen? Vom Essen durften wir niemals auch nur ein winziges Restchen übrig lassen, weil wir froh sein sollten, nicht hungern zu müssen, wie die Kinder in Afrika. Einmal brummte Vater mitten in die Mittagsnachrichten hinein: Wenn der Russe kommt, gehen bei uns die Lichter aus. Danach fürchtete ich mich lange davor, Soldaten könnten in unser Haus eindringen und unser Leben mit einem Schlag auslöschen. Wir bekamen selten Besuch. Ich glaube nicht, dass Vater oder Mutter so etwas wie einen besten Freund oder eine beste Freundin hatten. Vater war Mitglied im Turnverein, er spielte Posaune in der Dorfmusik und sah in der dunkelblauen Uniform mit den goldenen Knöpfen ziemlich adrett aus. Mutter ging jeden Dienstagabend in die Damenriege, sie half bei der Kleiderbörse des Frauenvereins mit und arbeitete stundenweise als Verkäuferin im kleinen Modegeschäft im Dorf. Einmal fragte sie mich und Ruth beim Abendessen, was für einen Beruf wir dereinst lernen wollten. Meine Schwester sagte sofort und mit glühender Begeisterung, sie möchte Lehrerin werden und Hefte korrigieren. Ruth wurde für diese Aussicht gelobt, eine tüchtige Lehrerin sei wertvoll für die Gesellschaft. Dann richteten sich alle Blicke auf mich. Ich stotterte. Ich wüsste nicht so recht, vielleicht Fußballer oder Pilot oder Schauspieler wie Errol Flynn, da ich gerne ein Seeräuber oder noch lieber Robin Hood sein würde. Mutter lächelte. Ich hätte ja noch viel Zeit zum Nachdenken. Und Vater brummte, ich solle schon mal damit beginnen, meine Träume zu begraben, weil erstens sei Robin Hood eine Märchenfigur und zweitens sei Errol Flynn wegen seines ausschweifenden Lebens früh gestorben. Ich nehme ein weiteres Foto zur Hand. Mein erster Schultag, ein scheues Zahnlückenlächeln und gerötete Wangen. Ich lege es weg, probiere zu ordnen, zu verstehen, reibe mir die Müdigkeit aus den Augen, suche in den Bildern nach dem Faden, woran all diese Ereignisse hängen, die mich hierher geführt haben. Erinnere mich an Leichtigkeit, an Lachen, an ein schwebendes Miteinander, und werde im nächsten Moment erdrückt von der Gewöhnlichkeit meiner Kindheit, vom stummen Leiden, dem lähmenden Mittelmaß. Ich bin mir nicht sicher, wie zuverlässig meine Erinnerungen sind, was die Fotos außerhalb der Ränder zu erzählen haben, ob ich Geschichten miteinander verbinde, die nicht zusammengehören. Ich blicke zurück und nach vorn, fühle den Schmerz im Arm, denke an meinen Sohn, den ich zu mir zurückholen und nie mehr weggeben werde. Wie ein Schatten meiner selbst ziehe ich durch die vergangenen Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre, lasse mir die Begegnungen im Spital erneut durch den Kopf gehen Und auf einmal sehe ich ganz deutlich den Jungen mit den roten Haaren vor mir, wie er bei der Wandtafel von einem Fuß auf den anderen hüpft, beim Lächeln ungeniert die Zahnspange entblößt und aus einer gänzlich anderen Welt zu kommen scheint. Grinsen, versucht zu verstehen, kämpft gegen Monster. Ständig Krach mit der Schwester und Lampe mit dem Vater, der nach dem Tod vor Mutter wieder heiratet. Eine Jüngere, natürlich. Was gilt und was ist wichtig? Wo hockt das Glück? Wenn ist es zu viel, wenn ist es zu wenig? Nach links oder nach rechts? Geradeaus oder zurück? Eine leere Bank einrücken in der Rekrutenschule, ein Abgang dort, Hintertür, weg aus dem Dorf in die Stadt auf Bern, in die erste eigene Wohnung, zoberst in Lengasse, direkt unter dem Dach. Dann eine neue Stelle, noch mehr vom Gleichen, Lust auf Karriere, auf Bedeutung und Liebschaften, leere Skizzen, Kopien, Reinschriften. Aber wenn, wo und wie fährt das richtige Leben an? Es kommt, wie es kommt, die grosse Liebe, eine gemeinsame Wohnung, zuerst ein Mädchen, dann ein Bub, eine mittelmässige Karriere. Ein gewackeliges Glück, ein stabiler Alltag, eine stille Sehnsucht, die gegen Lüter wird. Immer mehr Schweigen, immer mehr Riss, versuchte Ausbrüche, abgebrochene Versuche, bis von einem Moment zum anderen alles verkehrt. Küche, eine neue Frau, ein Kind. Der Nick trümmelt umeinander, hat die Luft an und die Hände vor die Augen, bis gar nichts mehr geht. Krise, Stillstand, Schluss. Und jetzt, wie weiter? Der Nick sucht nach Bildern und nach Wort. Vater erzählen. Seine Geschichte. Seine eigene